Ist das nicht gewaltig, was Gott getan hat und immer noch weiter am Tun ist? Spezielles Willkommen hier allen heute am Nachmittag. Wir haben 104 Nationen, die auf dieser Konferenz vertreten sind. Der Gruppe heute Morgen haben wir gesagt, ihr wisst sicherlich, dass wir in 170 Nationen Beziehung haben. Und wir haben Outreaches in 192 Nationen sogar. Wir sind in 192 Nationen irgendwie hineingekommen mit unserer Botschaft. Aber wir strecken uns aus nach jeder Nation, oder? Heute Nachmittag hat der Herr noch wieder etwas vorbereitet für uns. Und bevor ich Graham bitte, dass er heute Nachmittag kommt, möchte ich gerne das internationale Vorstandsboard bitten, aufzustehen. Den internationalen Vorstand. Ist das nicht eine tolle Gruppe? Wer steht hinten am Ende? Liz. Liz aus Sambia. Rina from Indien. Diane from Pennsylvania. Linda Fleming, Mississippi. Jani, Niederlande. Carrie Allen. Australien. Sie hat ihren Fanclub mitgebracht. Berta from Island. Nani from England. Rick Allen, der ist in Seattle, und Graham Cook. Das ist der internationale Vorstand und die internationale Leiterschaft von Iglo. Dankeschön. Graham hat das erste Mal auf einer nationalen Konferenz 2004 zu Iglo gesprochen in Amerika. Und dann wurde er nochmal eingeladen. Und ich erinnere mich an 2008. Und so oft zitiere ich das Wort des Herrn, was damals durch Graham an uns kam. Und heute Morgen habe ich auch das Wort wieder zitiert. Ich komme nicht, um euch eine Vision für die Funktionalität des Dienstes zu geben, sondern ich komme, um euch mich selber zu geben. Und ich gebe mich selber und eine Vision über mich selber an euch in einer Art und Weise, es wird eure Welt erschüttern. Iglo hat eine ganze Reise hinter sich und jeder von uns hat Worte empfangen durch diesen großen Mann Gottes. Wir haben ihn persönlich diese Worte empfangen und uns darin mariniert, dass sie wirklich lebendig werden in uns. Und ich glaube, Gott hat Graham Cook zu Iglo International gebracht, um den Prototyp hervorzubringen, von dem 2008 in dem Wort gesprochen wurde. Und ihr habt ja die Vorstandsleute heute gesehen, Männer und Frauen gemischt und was Gott dort tut, das ist ein Teil dieses Prototyps, der sich entwickelt. Aber es geht noch viel weiter darüber hinaus. Er hat sich uns selber gegeben auf eine Art und Weise, dass unser Denken, unser Leben verändert worden ist und die Linsen unseres Geistes verändert hat, damit wir ihn in einer größeren Art und Weise sehen und die Fülle dessen verstehen, wer er ist und wer er ist in uns. Und ich möchte Graham nochmal zitieren. Er sagte, der Vater hat einen Traum von einer Gemeinde, die machtvoll ist, schön ist und dem Feind Angst macht. von einem Volk auf der Erde, die so radikal von ihm berührt worden sind, dass sie total berührbar sind vom Himmel. Ein Volk, was ist wie er, unverwandelbar, unerschütterlich und nicht zu stoppen. Und ich rede zu dieser Gruppe. Ist das nicht eine tolle Beschreibung von euch als Leiterschaft der ganzen Welt? Ja, klatscht euch doch mal selber. Die Worte, die durch Graham kommen, sind reich und tief und voller Leben. Und wir heißen ihn einmal mehr willkommen hier in diesem Leiterschaftstreffen von EGLO. Wir sind gekommen, um eine weitere Zuteilung Gottes durch diesen Mann zu empfangen, damit Jesus auch weiterhin in unserem Leben verherrlicht wird. Bitte heißt Graham Cook herzlich willkommen. Wie geht es euch allen? Es ist eine Ehre, ein Vorrecht. Und ich wollte gerade zu den Ladies reden, aber wir haben ja auch ein paar Männer hier oben sitzen. Ich möchte heute Nachmittag zu euch reden, wie wir unsere geistlichen Augen verstehen. Es ist so wichtig, dass wir Gott so sehen, wie er ist. Dass wir fähig sind, uns so zu sehen, wie er uns sieht. Dass wir wirklich das Reich Gottes erkennen können und dass wir die Braut Christi sind in dem Reich Gottes und dass wir die Welt so sehen, wie Gott sie sieht. Denn das, was du siehst, das macht dich eins mit Gottes Vision. Was du siehst von Gottes Herzen, verwandelt dich als Person, verwandelt deine Gedanken, deine Sprache, die Dinge, die Art und Weise, wie du Dinge siehst. Und die Linsen, wenn eine Linse funktioniert, dann sie ist unsichtbar. Man sieht durch sie. Und es bestimmt die Art und Weise, wie wir sehen, was wir sehen. Und auch, was wir nicht sehen. Eine Linse kann unser Blick total trüben oder wir sehen sehr gut. Und niemand kann die Bibel lesen oder lebendig in Gott werden ohne eine gute Linse. Und viele christlichen Traditionen sagen den Menschen, was sie für eine Brille benutzen sollen. Manche Gemeindetraditionen lehren logische Dinge und sprechen unseren Verstand an. Das ist wunderbar, aber du kommst dann unter eine Decke, durch die du nicht mehr durchbrechen kannst. Denn wenn wir die Schrift lesen, die Schrift sagt uns, dass Gott überhaupt nicht logisch ist. Die Bibel sagt uns, dass wir geistlich die Dinge anschauen sollen. Denn Logik ist gut für manche Dinge, aber nicht für alles. Und es ist möglich, dass wir so logisch und rational sind, dass wir uns herausreden aus dem Vertrauen zu Gott. Und es ist schwierig, im Strom des Heiligen Geistes, in der übernatürlichen Kraft Gottes zu fließen, wenn unsere Parameter für das normale Leben aus einer rationalen Welt herauskommen und das verbindet sich nicht miteinander. So wie verstehen, dass Gott viel zu schlau ist, als dass er ein Intellektueller sein könnte. Und Gott hat uns auch Weisheit gegeben, dass wir Dinge sehen können. Weisheit ist die Fähigkeit zu verstehen, wie Gott sieht, wie Gott denkt, warum Gott die Dinge sagt, die er sagt, und zu verstehen, wie Gott gerne Dinge tut. Mein Freund Bill Johnson sagte immer, Weisheit ist das Partytier des Himmels. Manche Gemeinden predigen aus der Sicht, dass wir Sünder sind. und andere vom Standpunkt, dass wir Heilige sind. Manche leben Gnade als Lebensstil und andere lehren Gericht und Scham. Das sind alles verschiedene Brillen, die wir aufhaben. Es fängt damit an, wie wir Dinge sehen, wie wir Leute sehen. Und wir machen uns Urteile über Menschen. Und die können voller Gnade sein und freisetzen, wenn wir durch Gottes Augen schauen. Oder wir schauen Menschen an aus einem anderen Winkel heraus und wir verurteilen sie, weil wir sie mit einer anderen Brille betrachten, aber nicht unbedingt mit der, die Gott uns aufgesetzt hat. Manche lehren, wie man denkt, wie Jesus denkt, und andere sagen, ja, was soll man denken? Das sind verschiedene Brillen, die man aufhat. Wir lernen, die Bibel zu lesen, damit wir Dinge verstehen. Für andere ist es ein Textbuch. Für andere ist es einfach eine Geschichte über dich und Gott. Menschen werden gelehrt, worüber sie sich fürchten sollen, worüber sie sich ärgern sollen. Als ich im prophetischen Dienst groß wurde, denke ich, war ich einer von nur sechs Leuten, die in den 70er Jahren anfingen, über Prophetie zu lehren. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, das Maß an Verfolgung. Weil die Leute gesagt haben, ihr könnt Menschen nicht lehren aus Prophetie heraus. Du kannst doch auch lehren, wie man kocht, wie man bügelt, wie man Socken stopft. Ich habe all diese Dinge gelernt, bevor ich überhaupt 11 war, weil meine Mutter gesagt hat, wenn du 13 Jahre wirst, dann bist du ein Mann und dann werde ich mich nicht mehr um dich kümmern. Ich werde dir vorher all die Dinge beibringen und danach werde ich nicht mein Leben lang dein Diener sein. Oh, ich wünschte, ihr hättet meine Mutter kennenlernen können. Eine wunderbare Frau, stark, voller Kraft, eine Kämpferin. Jeder von uns hat eine Brille auf. Religion, Traditionen haben bestimmte Brillen, wie man Sachen sieht. Und durch diese Brillen werden wir entweder blockiert oder können wir gut sehen. Eine Brille kann voller Vorurteile sein. In Johannes Kapitel 1, Nathanael wird getroffen und man sagt ihm, wir haben den getroffen, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus von Nazareth, der Sohn von Josef. Und Nathanael sagte zu ihm, wirklich? Kann irgendwas Gutes aus Nazareth hervorkommen? Philippus sagt zu ihm, komm und sieh. Und Jesus sah den Nathanael kommen und er sagte zu ihm, sieh, ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Und Nathanael sagte, wie kannst du mich denn kennen? Jesus antwortete und sagt, bevor Philippus dich gerufen hat, als du unter dem Feigenbaum gestanden bist, habe ich dich schon gesehen. Und Nathanael sagte zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und das ist wirklich gewaltig, wie man eine Brille ganz schnell verändert werden kann. Erst sagt er, nichts Gutes kann kommen aus Nazareth, und dann sagt er, oh, es bist du, Herr. Es ist wirklich wichtig zu sehen, zu verstehen, durch welche Brille wir sehen. Manche sagen, die Gemeinde und das Reich ist das Gleiche, aber ist es nicht. Jesus ist nicht gekommen, um das Evangelium zu predigen und Beziehung zu haben, sondern er kam, um das Evangelium zu predigen und das Reich zu bauen. Er ist gekommen, um das, was im Himmel ist, hier runter zur Erde zu bringen und zu unser Herzen hineinzulegen. Aber heutzutage versuchen wir, das Reich Gottes in die Gemeinde hineinzupassen, anstatt dass die Gemeinde sich nach dem Reich Gottes ausrichtet. Ich habe einen Freund von mir besucht. Wir haben uns hingesetzt und uns unterhalten. Und seine zwei Töchter waren da, 4 und 7. Und er muss kurz aus dem Raum raus. Und dann habe ich gesessen und gesehen, wie die Mädels gespielt haben. Und die 7-Jährige sagte zur 4-Jährigen, wir gehen morgen in die Gemeinde. Und die 4-Jährige sagte, wir gehen nicht zur Gemeinde, wir sind die Gemeinde. Ha. das, weil wir Teil des Reich Gottes sind. Und die 7-jährige Schwester sagte, was ist das Reich? Und die 4-jährige sagte, das Reich Gottes ist die Herrschaft Jesu auf der Erde. Der Vater kommt wieder rein. Und dann habe ich gesagt, Steve, ich kann gar nicht glauben, was deine Tochter gerade gesagt hat. Und dann habe ich ihm das gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, der Heilige Geist redet schon ungefähr 4 Monate zu ihr. Und dann realisierst du, dass es keinen Holy Spirit für die Kinder gibt, sondern der gleiche Heilige Geist, der zu einem Apostel redet, redet zu einem 4-Jährigen über das Reich Gottes. Und ich setze mein Kind auf das 4-Jährige, mein Geld auf das 4-Jährige Kind. Reich Gottes und Gemeinde ist nicht das Gleiche. Das eine wird vom anderen regiert. Die Gemeinde ist flexibel und wird immer abgegradet. Manche Leute sagen, die Bibel ist das Wort Gottes, deshalb brauchen wir keine Prophetien mehr. So, als hätte Gott seine Bibel geschrieben und seine Stimme verloren. Was ist das? Ja, das ist eine Brille, die wir aufhaben. Das ist keine logische Perspektive, sondern das ist eine Brille, die manche Leute aufhaben. Aber nicht jeder hat sie auf. Aber eine Linse blockiert entweder das Licht oder lässt es durchgehen. Manche sagen, die Gaben des Heiligen Geistes sind zu einer bestimmten Zeit der Geschichte hinweggegangen. Also bis zum Beispiel bis Mitternacht konntest du geheilt werden und nach Mitternacht eben nicht mehr, weil wir das nicht mehr tun. Das kann nicht sein. Manche Leute haben halt eine Brille auf, durch die sie die Bibel sehen, das Reich Gottes und ihre Geistlichkeit. Wir alle haben Brillen auf. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wenn Gott anfängt, an uns zu wirken darum, wer wir sind, wie wir drauf sind, damit wir ihn sehen und erkennen, so wird er jeden einzelnen von unseren Sichtweisen berühren und deine Brille verändern. Jesus kam vom Himmel auf die Erde, um uns zu lehren darüber, was der Himmel ist. Wie der Himmel ist, er lehrt über den Vater, über das Reich Gottes, über den Himmel. Und er kam und sagt, ihr habt gehört und gesehen. Und jetzt sage ich zu euch, und das, was er sagte, führte zu einer Veränderung der Sichtweise. Also manche Brillen, die wir tragen, kommen aus der Bibel heraus. Andere sind Annahmen aus Beobachtungen, die wir machen, Lehren, Studien, Gefühlen und so weiter. Und entweder erlauben uns diese Sichtweisen, mehr von Gott zu erleben, oder behindern uns daran, tiefer einzusteigen. Eine neue Linse, eine neue Brille hilft uns, besser zu sehen. Und wenn wir in Apostelgeschichte 10 gehen, die Geschichte von Petrus, er war Hunger eines Tages und er fiel in eine Trance. Und dann kam er, ein Laken in der Hand und Tiere fielen rein. Eine Stimme sagte, steh auf und töte und iss. Und er sagte, wir tun doch diese Art von Dinge nicht. Das ist nicht koscher. Du hast doch das Buch geschrieben, erinnere dich, sowas machen wir nicht. Herr, wir machen doch sowas nicht. Und der Herr sagte, was ich rein nenne, nenn du es nicht unrein. Das sind zwei zu große Dinge für Petrus, um das zu verstehen. Und er versteht es nicht. Und dann hat er diese gleiche Erfahrung nochmal. Ein Tuch vom Himmel, genau die gleichen Dinge. Peter, steh auf, töte und iss. Und in seinem Herzen sagt er nochmal, nein, sowas machen wir doch nicht. Wahrscheinlich denkt er in diesem Moment, vielleicht kann ich das binden. Habt ihr mal überlegt, ihr wollt Jesus binden? Wer wollte Jesus schon mal binden? Diese Stimme binden. Und alles, was du dann immer hörst, was du dann hörst, wie funktioniert denn das für dich? Dann erlebt er nochmal das Gleiche. Und das gibt uns Hoffnung, dass er genauso dumm war wie wir. Und während all diese Dinge da geschehen, sagt der Herr zu ihm, Petrus, da gibt es jemanden, an dessen Tür sollst du klopfen. Ich möchte, dass du aufstehst und ich möchte, dass du dorthin gehst. Das ist wirklich eine höfliche Art zu sagen, Petrus, steh auf und tu, was du tun sollst. Geh hin zu diesen Leuten. Du wirst es nicht mögen, aber geh hin. Also dann plötzlich erlebt er, wie er sich auf den Weg macht und vor dem Haus eines Heiden steht. Er war noch nie in dem Haus von jemand aus den Nationen, denn so etwas tun wir nicht. Was tut Gott hier? Er gibt ihm eine andere Sichtweise. Diese Vision sollte seine traditionellen Gedanken verändern. Also Petrus steht jetzt außerhalb vom Haus von Cornelius und denkt, ich hasse mein Leben. Ich will zurück, ich will wieder Fischer werden. Wie werde ich denn das den Jungs in Jerusalem erklären? Habt ihr mal diesen Film gesehen? Wie geht es mit Bob als die ersten 10 Minuten, wenn er versucht, aus dem Apartment rauszugehen? Genauso ist der Petrus in Bezug auf das Haus von dem Cornelius. Da will ich nicht rein. Und okay, ich werde einfach ein bisschen beten und mich vorbereiten. Nein, macht er nicht. Seine Brille wird verändert, seine Sichtweise wird verändert. Und schließlich tut er etwas, was für ihn etwas ganz Einmaliges, etwas Neues ist, was er noch nie zuvor getan hat. Er überschreitet die Linie und er tritt hinein in das Haus von jemand aus den Nationen, das Haus voller Leute. Petrus hat überhaupt keine Vorstellung davon, dass 100 Millionen Menschen auch schon hinter dem Haus von Cornelius Schlange stehen. Die meisten von uns, wir stehen Schlange hinter dem Haus von Cornel. Er hat überhaupt keine Vorstellung davor, was er da macht. Er denkt, er wird in Probleme gekommen, weil er in dem Wohnzimmer einer Person aus den Heiden ist. Er hat überhaupt keine Vorstellung, dass er gerade Geschichte verändert und davon, dass er gerade einen gewaltigen Schritt getan hat. Also das Erste, was er tut, als er hinein in das Haus geht von Cornelius, er sagt ihnen, aus welcher Brille er sie sieht. In Apostelgeschichte 10, 28. Und er sprach, ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Alles, was er vorher gedacht und gesehen hat, wird justiert. Er fühlt sich nicht wohl, er hat ein bisschen Angst, er ist ein bisschen ärgerlich und er merkt gar nicht, was da eigentlich abgeht. Und er hat den Eindruck, er geht auf dem Wasser und Jesus ist überhaupt nicht mehr in Sichtweise. Es ist nicht erlaubt, für einen jüdischen Mann sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Deine Brille, deine Sichtweise wird sich verändern. Und wenn du versuchst, das Menschen zu erklären, dass es passiert, und ich hatte immer die und die Überzeugung, aber dennoch hat Gott mir jetzt gezeigt. Und ich glaube, wir werden alle so etwas sagen. Viele von uns haben das die letzten Jahre gesagt und vielleicht wirst du diese Worte immer mehr sagen. Aber dennoch, Gott hat mir gesagt. Und dann sagte er, darum kam ich auch ohne Widerrede. Wirklich ohne Widerrede? Und dann sagte er, warum hast du mich holen lassen? Und Cornelius sagte ihm, dass er ein Treffen einem Engel hatte. Gott hatte einen Engel zu einem Mann aus den Nationen geschickt, weil er keinen von seinen hebräischen Aposteln trauen konnte, das Wort des Herrn wirklich zu hören. Also Gott hat einen Engel gesandt und Gott tut in Verborgenheit viel mehr Dinge, als die wir überhaupt realisieren. Und so spricht er ein Engel zu Cornelius und sagt, sende nun nach Joppa und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Und dann sehen wir folgende Verse. Petrus hört diese ganze Geschichte und denkt an das Laken, was darunter kam und die Stimme, die sagt, steh auf und schlachte und iss und nenne du nicht unrein, was ich rein nenne. Und alles geht in seinem Herzen durcheinander und während er Cornelius zuhört, versteht Petrus plötzlich und er sagt Folgendes. In Wahrheit begreife ich jetzt, hier ist es. Du kannst es nicht verstehen, wenn du es nicht siehst. Wenn deine Sicht sich nicht verändert, wirst du es nicht tun. Wenn du es nicht sehen kannst, wirst du es nicht sagen. Du wirst es nicht denken, du wirst es nicht tun. Du wirst sein wie Mose, der vor den Pharao tritt. Und er war schon vor Pharao gestanden und er war schon 40 Jahre draußen weg und er wollte nicht zurückgehen zu Pharao. Und seine eigene Sichtweise über sich war völlig durcheinander. Er hat gesagt, wie soll ich jemals zu Pharao zurückkommen und vor ihm stehen? Ich weiß genau, was passieren wird. Und er war völlig nervös. Und der Herr sagt zu ihm im 2. Mose, siehe, ich habe dich zum Gott gesetzt für Pharao. Also mit anderen Worten, wenn wir beide fertig miteinander sind, da wird er keine Ausrede mehr haben. Er war Hirte in der Wüste und sollte nun zurückgehen. Und das Einzige, wie er vor Pharao stehen konnte, war, dass er erkennt, er ist auch eine Art Gott. Und deshalb sagte Gott zu Mose, ich werde dich zu einem Gott machen für Pharao. Und er wusste noch nicht, wie lange er wandern würde, um zurückzugehen zu Pharao. Aber er musste sich immer wieder wiederholen, was Gott gesagt hat. Und wie spricht man denn wie Gott und klingt nicht wie irgendein Dummi? Wenn du es nicht siehst, wirst du es nicht begreifen. In Wahrheit begreife ich, was das für eine Vision war. Meine Sichtweise ist verändert worden, meine Brille ist gereinigt worden. In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Unsere Brillen, unsere Vorurteile, die Art, wie wir die Welt sehen, verändert die Art und Weise, wie wir die Bibel lesen und in was für eine Beziehung wir haben mit Gott und zu den Menschen in der Welt. Wenn du durch deine Brille siehst, passieren verschiedene Dinge. Was ist das Zeugnis deines Geistes? Muss deine Brille gereinigt werden? Deine geistliche Begegnung mit Gott, ist sie über deine traditionelle religiöse Brille hinausgegangen? Wer kann sagen, das betrifft mich? Meine Begegnungen mit Gott haben meine Sichtweise verändert. Winkt mit eurer Hand, wenn euch das betrifft. Viele von uns haben Begegnungen mit Gott gehabt, die unsere Sichtweisen verändert haben. Braucht deine Brille Reparatur oder brauchst du eine neue Brille? Manchmal braucht man neue Linsen, um etwas Neues und Besseres zu sehen. Ich bin in einer Gemeinde groß geworden und dort war die Brille, dass gesagt wurde, wir sind Sünder. Und es wurde immer über das Benehmen des alten Menschen geredet. Und der Hauptpunkt war, wie wir nicht sündigen. Und ich habe nie verstanden, wie es sein kann, wenn wir Vergebung bekommen haben, dass wir immer wieder irgendwie schuldig gesprochen werden und uns verbessern müssten. Wenn wir Vergebung empfangen haben, warum wurde immer wieder Scham auf uns gelegt, dass wir versuchen, uns zu verändern? Und oftmals hatte ich eine Brille auf, da geht es nicht um Veränderung, sondern dass wir unser Benehmen selber verändern. Und ich bin einer Gemeinde groß geworden. Die Hauptsache war, dass wir auf keinen Fall sündigen. Wir wurden nie gelehrt über Gerechtigkeit, Heiligkeit, die Natur Gottes. Wir wurden nie gelehrt darüber, wie Gott wirklich ist, sondern uns wurde immer nur gesagt, was wir nicht sind. Du bist nicht das und nicht das und du musst dies machen und jenes machen. 7 Art und Weisen, wie du dahin kommst und 14 Wege, wie du ein gutes Gebetsleben hast und 14 Wege, wie du eine gute Ehefrau wirst und wie du deine Ehefrau liebst und so weiter. Und dann eines Tages hatte ich eine Begegnung mit Gott. Das hat alles verwandelt. Und dann fing Gott an, Menschen in mein Leben zu senden. Die fingen an, meine Brille etwas zu korrigieren, durch die ich immer geschaut hatte. Und sie öffneten die Bibel und haben mir die Bibel vorgelesen und sie mir auf eine Art und Weise erklärt haben, wie ich es nie vorher gesehen habe. Weil ich die Bibel immer aus Furcht heraus gelesen habe und nie aus Liebe heraus. Ich kam immer zur Bibel, um etwas zu finden, was mir zeigt, wo ich falsch liege und was ich ändern muss. Aber ich kam nie mit der Sichtweise zur Bibel, um darin zu finden, was Gott sagt. Hey, so sehe ich dich, so verändere ich dich. Ich tue das. Ich habe das nie so gesehen, bis ich selber diese Begegnung mit Gott hatte, die dann alles verwandelt hat. Und dann habe ich durch den Heiligen Geist eine neue Brille bekommen. Und ich fing an, unter den Geist der Weisheit und der Offenbarung und im Geist Christi zu kommen. Und dann hat meine ganze Geschichte sich verändert, meine Reise hat sich verändert. Und ich hatte so viel Gemeinschaft mit Gott. Und ich fing an zu sehen und zu erkennen, dass der alte Mensch tot ist. Dass Gott sich nicht um unsere Sünden kümmert. Er hat sich damit schon einmal bis ein für alle Mal gekümmert. Er ist interessiert an unserer Gerechtigkeit. Er macht sich keine Sorgen um unsere Sünden. Er weiß, sie sind gestorben mit Christus. Sondern er wirkt in unserem neuen Mensch. Wir sind eine neue Kreatur. Alles ist neu geworden und all diese Dinge sind von Gott. Und Gott liebt es, uns zu sagen, wer wir wirklich sind und wie er uns wirklich sieht in Jesus. Und wenn er uns anschaut, dann sieht er nicht, dass Dinge falsch sind, sondern er sieht nur, was wir noch nicht erfahren haben. Und er möchte uns begegnen, um uns zu verändern. Was ist geschehen? Meine Sichtweise, meine Brille hat sich verändert. Und Gott fing an, mich auszurichten, dass ich auf den neuen Menschen schaue. Dass ich ein Kind des Lichts im Licht wandle. Er fing an, darüber zu lesen, zu reden. Epheser 4, 20, 22. Erneuert zu werden in ihm, den neuen Menschen anzuziehen. Und als ich realisiert habe, dass alles, was ich nicht mochte an mir, das war schon tot in Jesus. Und ich kann euch gar nicht sagen, was das für mich getan hat. Und dann habe ich herausgefunden, dass die Bibel wahr ist. Und der tot ist, ist frei. Und ich fing an herauszufinden, wer dieser neue Mensch ist. Wer sollte ich sein? Was tut Jesus in mir? Und ich fing an zu verstehen, dass da etwas noch viel machtvoller in mir war, als ein Benehmen zu verändern. Und ich wurde transformiert in meine Identität hinein. Meine ganze Reise veränderte sich, weil meine Sichtweise, meine Brille sich veränderte. Und all das Negative, was das Licht abgehalten hatte, war gar nicht mehr da, plötzlich weg. Und das Licht kam hinein und ich war ausgerichtet worden auf Gottes Güte, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, auf die Schönheit Jesu. Und ich werde verwandelt. So lerne ich alle diese Realitäten, wer wir in Christus sind. Und eine meiner Verse, die ich am meisten liebe, ich bete, dass die Augen eures Herzens, deine geistliche Linse, erleuchtet würde. Dass Gott dich Dinge sehen lässt, die du noch nie zuvor gesehen hast. Dass du weißt, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Und wenn die Bibel über Erkenntnis und Offenbarung spricht, bedeutet das zu wissen, weil unsere Brille, unsere Sichtweise sich verändert hat. Und ich fing an zu verstehen, dass die Herrlichkeit Gottes ist, dass er gut ist. Ich fing an, Begegnung mit seiner Natur zu haben, dass ich anschließend gewaltige Zeugnisse hatte, die ich nie vorher hatte. Ein Zeugnis wie, Gott ist die freundlichste Person, die ich je kennengelernt habe, die glücklichste Person, die ich je kennengelernt habe. Und er ist total hingegeben und darauf ausgerichtet, dich in ihn, seine Ähnlichkeit zu verwandeln. Und das ist ein Upgrade für dich hinein in seinen Glücklichsein. Und deine Familie würde viel Geld bezahlen, damit das schnell geschieht. Und es ist nur mehr als nur eine neue Brillenverschreibung, sondern es ist eine völlig neue Art und Weise, wie wir Dinge sehen. Und wenn unsere Beziehung mit Gott wächst, erleben wir mehr und mehr die Fülle seiner Gegenwart. Und eine Sache für mich, ich war schon ungefähr 15 Jahre Christ, bevor ich wirklich, wirklich auf einer regulären Basis die Gegenwart Gottes erlebte. Und dann konnte ich nicht mehr ohne sie leben. Und unsere Art und Weise zu sehen, zu glauben, konnte angepasst werden, gemäß dessen, wer Gott für uns ist. Und das war etwas sehr Wichtiges, Großartiges in meinem Leben. Und die Art und Weise, wie wir sehen, verändert sich, je mehr wir verstehen, wer Gott ist und wer wir sind in ihm. Das ist die Reise, auf der wir uns gerade jetzt befinden, als Global International in der ganzen Welt. Wir verwandeln das Denken, was Menschen haben über Jesus, über Gemeinde, darüber, wer wir sind. Und wir verändern unsere Sichtweise, dass wir hier auf der Erde gebunden sind. Und wir bekommen die Denkweise des Himmels. Manche Leute sagen, naja, der ist so im Himmel, der ist für die Erde nicht mehr gut. So ein Quatsch. Das Gegenteil ist wahr. Wenn du nicht ausgerichtet bist, dem Himmel gemäß, dann bist du für nichts gut. Denn die Realität ist, Jesus ist gekommen und er kam, um einen neuen Bund in eine Situation hineinzubringen. Er kam, um Himmel zur Erde zu bringen und zu sagen, das ist, was ihr möchtet, was ihr seid. Wir möchten, dass ihr Bürger des Himmels seid, die hier auf der Erde leben. Wir möchten, dass ihr gemäß den Regeln des Königsreichs leben, damit jeder um euch herum sieht und spürt, wie der Himmel wirklich aussieht. Also Jesus kam, einen neuen Bund zu bringen. Und um das zu tun, musste er die Sichtweise verändern, wie Menschen Gott sahen und sich selber und die Welt um sich herum. Und deshalb predigte er die Bergpredigt, wo so viele Leute sich den Kopf kratzen. Und er sagte in dieser Botschaft 5-mal, ihr habt gesehen und ihr habt gehört und gesagt, aber jetzt sage ich. Und das Wort, was er gebracht hat, hat die Sichtweise verändert. Er kam, ihr habt die Gesetze und die Propheten. Ihr habt gesagt, dass Johannes, wie sie Johannes sind. Aber jetzt bin ich hier. Und die Gesetze und die Propheten müssen hineingehen in den Boden, denn jetzt kommt ein neues Wort, was in der Welt sich ausbreitet. Er kam als das lebendige Wort, um uns eine neue Botschaft zu bringen, um zu sagen, das ist ein neuer Bund. Und dieser neue Bund hat den Alten hinweggetan. Er hat gesagt, ihr habt gehört und gesagt, aber jetzt sage ich, ihr habt darunter gelebt, aber jetzt werdet ihr hierunter leben. Und alle Propheten und Prophetien verwandelten sich. Im Alten Testament waren die Propheten und Gaben Verdammnis, aber im Neuen Testament sind die Propheten Gnade und Barmherzigkeit. Und er kam und sagte, nicht länger werde ich euch heimsuchen, sondern jetzt werde ich in euch leben. Schaut mal um euch herum. Ihr seid Teil einer Rasse von Menschen, die noch nie auf der Erde gesehen wurden, bevor Jesus lebte. Sie lebten in einer Kultur, wo Gott zu ihnen kam und dann ging er wieder. Wenn sie in Reinheit mit ihm gingen, kam er zu ihnen. Wenn sie es gesündigt hatten, dann ging er wieder. Und die ganze Geschichte Israels besteht darin, Gott kam und dann ging er wieder. Dann sandte er sie ins Exil, dann kam er wieder und dann sein Volk ging weg von ihm und kam zurück. Aber im neuen Covenant sagt, im neuen Bund sagte Jesus, es wird nicht eine Heimsuchung Gottes geben, sondern Gott wird kommen und wohnen. Denn wir werden kommen und wohnen in euch. Und ihr seid Teil einer menschlichen Rasse, die noch nie vor Jesus gesehen wurde. Ihr seid eine neue Schöpfung. Und das bedeutet wiedergeboren sein. Wiedergeboren sein bedeutet, als Jesus gestorben ist, bist du mit ihm gestorben. Er ist nicht nur für dich gestorben, sondern anstatt von dir. Und er ist ins Grab gegangen mit dir und in der Neuheit des Lebens auferstanden. Und genauso bist du auferstanden. Dein alter Mensch ist tot. Du bist eine neue Schöpfung. Das Altum ist vergangen. Alles ist neu geworden. Und wir lernen jetzt dabei über das Gewaltige dieser neuen Identität, die Gott uns gegeben hat. Und in dem ganzen Prozess lebt Gott durch seinen Geist in uns. Und so besteht meine Frage darin, warum predigen wir das Evangelium aus dem Umfeld einer Heimsuchung und nicht dessen, dass Gott in uns lebt? Warum sind Leute, sehnen sich nach Gott und denken, dass es geistlich ist? Aber ich möchte, dass ihr wisst, ich sehne mich nicht nach Gott, denn ich bin zu geschäftig, in seinem Genuss zu leben. Die Bibel sagt, freue dich in ihm, genieße ihn und er gibt dir die Verlangen deines Herzens. Und du lebst in ihm. Wenn du weißt, in erneuert seines Lebens zu leben, dann bist du und du genießt ihn täglich und du vermisst ihn nicht, weil er immer in dir ist. Und du lernst, in seiner Gegenwart zu bleiben. Und wir lernen, wie wir uns bewegen aus dem, dass wir der Gegenwart Gottes nachjagen, dass wir hineintreten. Was können wir tun, dass Gott bleibt? Wir sind Leute, die nicht nur versuchen, dass ihren Nöten begegnet wird, sondern wir sind dabei, das Erbe zu entdecken, was Gott für uns hat. Das ist ein völlig anderes Leben. Und das wollen wir an diese Welt weitergeben. Was der Leib Christus wirklich ist, wer Gott für uns ist, wer sind wir auf dieser Erde, dass wir Bürger des Himmels sind, die hier auf der Erde leben. Jesus kam vom Himmel auf die Erde, um uns diese Sichtweise zu geben, auf der Erde so wie im Himmel. Das ist das Gebet des Herrn. Johannes greift das auch im 1. Johannes 1, 17. So wie er ist, sind wir in dieser Welt. Wir lernen, wie wir verwandelt werden, wie wir andere unterschiedliche Leute sind und unsere Sichtweise wird verändert. Und ich möchte euch sagen, was das für dich tun wird. Deine Sichtweise wird dich an einen wunderbaren Ort mit Gott bringen. Und es wird zu einem Clash kommen zwischen dir und dem religiösen Geist. Und es wird dich zu einem Clash bringen mit Dingen um dich herum. Und Petrus in dem Haus von Cornelius sagt, wie werde ich denn das den Leuten in Jerusalem erklären, dass ich in seinem Haus war? Und die Frage war, Petrus, was hast du denn gedacht? Was war denn los mit dir? Und dann versucht er zu erklären, Cornelius, da war der Engel und ich hatte die Vision und dann kam ich dahin und dann hat Gott dies und jenes getan. Und dann hörte Petrus auf und sagte, Leute, ich konnte Gott nicht stoppen, diese Dinge zu tun. Und ich denke, wir werden das in diesen Tagen immer öfter hören. Denn wenn Jesus jetzt nach Amerika zurückkommen würde, zur westlichen Gemeinde, zur Gemeinde in allen möglichen Ländern, ich denke, er würde Folgendes sagen. Er würde alle Leiter des Leib Christi zusammenholen und sie anschauen und sagen, ich möchte mein Volk zurückhaben. Lasst meine Leute gehen, damit sie mir dienen. Meine Leute gehören euch nicht. Sie gehören nicht euren Programmen. Sie gehören nicht eurer Doktrin, sondern sie gehören mir. Lasst meine Leute gehen, damit sie mir dienen. Lasst sie gehen, damit sie wirklich erkennen, wer sie sind. Und nicht länger die Gefangenen sind, so wie ihr sie gerne haben möchtet, damit eure Rechnungen bezahlt werden. Das ist wirklich, das sind ernste Dinge. Wenn wir die Welt auf den Kopf stellen wollen, müssen wir bei uns selber anfangen. Und niemand von uns möchte sich gegen irgendwas stellen. Aber ihr müsst verstehen, dass die Linien gezogen worden sind. Und es geht um die Gegenwart. Sie sind gezogen worden um die Schönheit von Jesus. Um seine Majestät. Wir haben eine Vision von Jesus. Wenn du das je hattest, dann bist du hinüber, dann kannst du nicht mehr anders leben. Du willst sehen, wie Jesus sich offenbart auf dieser Erde. Das ist eine Vision, die kommt, weil du den Heiligen Geist erlebt hast. Und ja, du bist berührt worden durch seine Anbetung für Jesus. Etwas hat sich in dir verwandelt. Und du musst diese Reise weiter vorangehen. Und ein paar 100 Millionen Menschen würden auf diese Reise gehen. Leute sind schon unterwegs. Und es ist interessant, dass die Welt sagt über die Gemeinde in der Welt, dass man sagt, Tausende von Menschen verlassen jede Woche die Gemeinde. Und ich sage, sie verlassen nicht die Gemeinde, weil sie ihn verloren haben, sondern sie gehen, weil sie ihn. Sie verlassen die Gemeinden, weil sie ihn nicht verlieren wollen. Ich möchte etwas aus der Bibel lesen. Epheser 2, 19. So seid ihr nicht länger, ja, ihr seid gebaut worden auf der Grundlage der Apostel und Propheten und Jesus selber zum Eckstein geworden. Und das ganze Gebäude, es wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und auch ihr seid darin gebaut zu einem Wohnort Gottes im Geist. Das Ziel Gottes bestand immer darin, euch in zu verwandeln, in so zu werden wie er. Er ist eifersüchtig auf die Beziehung mit euch. Und er wird nichts sich in den Weg stellen lassen. Und er möchte dich verwandeln, dass du so wirst wie er. Und auf dieser Reise sind wir mit Eglo. Nicht um unseren Willen, sondern um Jesu Willen. Wir möchten wirklich, ja, Menschen sein, die erstaunlich sind. Dass du deinen Kopf schüttelst und denkst, ach, ich hier jetzt, dass ich hier sitze, das ist gewaltig, das ist erstaunlich. Und jemand, der neben mir saß, der saß sein ganzes Leben im Gefängnis. Und ich habe die letzten 40 Jahre damit verbracht, Leute aus dem Gefängnis herauszubringen. Mein Schulkamerad ist im Gefängnis die ganze Zeit. In Philippa 3,20 heißt es, unsere Gespräche sind im Himmel. Nein. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, sorry. Dass wir dort gemäß der himmlischen Gemeinschaft leben und unsere Gespräche, unser alles Sein ist im Himmel. Jesus kam vom Himmel auf die Erde und er sagte, ich bin gekommen, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Ich bin gekommen, euch zu einem Bürger an einer anderen Ebene zu machen. Und du bist du nicht mehr verletzbar für die Welt um dich herum, denn du lebst aus einem anderen Bereich heraus. Und dein Bürgership ist nicht hier auf der Erde. Wir sind nicht hier, um so lange irgendwie durchzuhalten, bis wir in den Himmel kommen können, sondern wir sind hier eigentlich im Himmel lebend und entdecken, was hier abgeht. Und überall, wo wir hingehen, berühren wir die Menschen mit dem, was der Himmel wirklich ist. Das ist unsere Reise. Das ist eine Reise von innen nach außen. Denn das Reich, es ist schon in dir. Wir lernen, wie wir das freisetzen, was Gott schon in uns hineingetan hat. Und es ist die Zeit für uns, dass wir wirklich aufhören, unser Verhalten verändern zu wollen und dass wir verstehen, dass Gott möchte, dass wir verändert werden durch die Erneuerung unseres Denken. Und die Art und Weise, wie du denkst, kommt durch die Art und Weise, wie du siehst. Und Gott wird dir eine neue Sichtweise geben, dir eine neue Brille aufsetzen, durch die du dann deine Geschichte, dein Leben siehst. Und es wird nicht einfach sein für uns, aber es wird Spaß machen und lustig sein für jeden, der uns auf uns schauen wird und diesen Prozess an uns sehen wird. Epheser 3, 6 heißt, dass wir Miterben Christen sind, Erben Gottes und Miterben Christi. Möchtest du nicht entdecken, was das wirklich bedeutet? Scheinbar nicht. Du hast dein Erbe. Willst du gar nicht wissen, worin das besteht? Möchtest du nicht einfach aufhören, nur zu beten, dass Gott deinen Nöten begegnet? Was ist, wenn Gott dir Dinge anvertrauen will für eine ganze Stadt, eine ganze Gegend? Ein Mentor hat mal zu mir gesagt, es geht auch um Bargeld. Stell dir vor, Gott möchte dir genügend Finanzen geben, damit du die ganze Gesellschaft, die um dich herum lebt, verändert wird und unter die Herrschaft Gottes kommst. Stell dir vor, was wäre, wenn all deine Arbeitskollegen sich bekehren? Du weißt nicht, was wäre, wenn, es sei denn, du fängst an, Gott zu fragen. Was ist, wenn etwas in dir anfängt zu wachsen, was so groß, so mächtig ist? Das, wo jetzt du jetzt drin bist, das muss wachsen, damit die Dinge, die Gott für dich vorhat, dann mal da reinpassen könnten. Wir möchten das Eglo, dieser Behälter, der Eglo bislang ist, wächst und sich ausdehnt, damit wir das Reich Gottes apostolisch und prophetisch weltweit demonstrieren können. Damit wir wirklich völlig andere Leute werden, eine völlig andere Truppe von Menschen. Und sogar die Brille, durch die du von Tradition heraus Eglo gesehen hast, wird sich verwandeln. Ich treffe Leute immer noch draußen. Ach, du meinst Women Eglo? Sage ich, nein, meine ich nicht. Meine ich nicht. Einer sagte mal, was machst denn du, dass du dabei Eglo bist? Na, ich hoffe, dass ich sie ein bisschen durcheinander bringe, aber ich hoffe, sie bringen mich ein bisschen durcheinander. Und dann habe ich gesagt, 17 Millionen Menschen in 170 Ländern, das ist die beste apostolische Arbeit auf dem ganzen Planeten. Was meinst du damit, was ich da mache bei Eglo? Was meinst du damit, mit was ich mache? Denkst du, ich bin blind? Hebräer 3,1 sagt, deshalb, ihr heiligen Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, Jesus ist der Apostel und der hohe Priester unseres Bekenntnisses. Wir müssen Jesus in dieser Zeit mit ganz anderen Augen sehen. Das ist wichtig, dass wir ganz neu seine Majestät, seine Erhabenheit erkennen und das zurückbringen in unsere Regionen, in unsere Gruppen. Eglo verwandelt sich und wir verwandeln uns alle mit Eglo. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass in den nächsten 5 Jahren wir nicht mehr wiederzuerkennen sein werden. So viele Dinge, die sich unter uns verändern werden. Da ist eine Explosion von Salbung, die sich unter uns ausbreiten möchte. Und das hat mit uns allen zu tun, nicht nur mit dem Vorstand und den nationalen Direktoren, sondern es geht um jeden Einzelnen von uns, dass jeder Einzelne von uns eine neue Vision davon bekommt, wer wir sind in Jesus. Und dass wir unter der Erlaubnis von Gott leben, alles in Christus ist Ja und Amen. Dass wir lernen, Partner Gottes zu werden auf eine ganz andere Art und Weise als bisher. Und dass wir die Salbung und das Verständnis bekommen, dass wir die Dinge um uns herum verändern. Denn wir wollen nicht nur Neues sehen, sondern Neues tun. Aber wir möchten vor allem Leute sein, die anders sind. So wird unsere Brille verändert werden. Hebräer 3,14 heißt, denn wir sind Teilhaber Christi geworden. Und wenn wir festhalten an unserem Glauben bis zum Ende, er ist der Anfänger und der Vollender. Und wir müssen verstehen, dass Gott eine völlig neue Eglo in dieser Welt hervorbringen will. Und das, was er beginnt, wird er auch beenden. Was er begonnen hat, wird er auch beenden. Macht euch bereit. Wenn ihr sagt, nein, dann wird er nicht auf euch hören. Er wird die DVD euch zeigen, all die Botschaften der letzten 20 Jahre, als ihr gesagt habt, wo ihr aufgestanden seid, Herr, verändere mich. Erinnert ihr euch an die Zeit, wenn Gott dich in eine Ecke drängt und du stehst da und du versuchst, ihn zu überzeugen, dass er dich doch verändern sollte. Wie macht er es? Herr, verändere mich. Und er tut so, als hört er gar nicht zu. Herr, wirklich verändere mich total. Herr, tu alles, was du willst. Und dann öffnet er ein Auge und blinzelt dich an und sagt, okay, er schreibt deinen Namen auf und das Datum, als du das gesagt hast. Dann zeigt er deine eigene persönliche DVD. Und wie oft hast du schon zum Herrn gerufen, hast gesagt, Herr, verändere mich. Du kannst nur dir die Schuld geben. Er ruft all diese Gebete hinein. Er sagt, hey, du hast es hier gebetet, da gebetet, da gebetet, da gebetet. Und dann wird er dich anschauen und sagt, mein Schatz, du hast 47 Mal so gebetet. Du hast keine Chance. Ich höre jetzt auf kein Nein, was du bis an dein Lebensende sagen könntest. Ich habe so viele Ja's von dir. Hier stehen überall deine Ja's und mein Amen. Das, was er begonnen hat, wird er beenden. Wenn du zum Miterben Christi wirst, dann musst du dich in ihm anders sehen. Du musst dich selber in ihm anders sehen. Miterber Christi zu bedeuten, zu sein, ist kein Konzept, sondern eine Realität, die du sehen musst. Und das verändert die Art und Weise, wie du betest. Das ist nicht genug zu beten. Ach, mein Vater, du, der du das Vieh auf den ganzen Bergen besitzt. Ja, du auch. Du bist Erbe Gottes, Miterbe Christi. Manchmal muss dein Gebet sich verändern. Beanspruche all die Kühe auf den Hügeln. Dein Gebet muss sich verändern, wenn du anfängst, über deine Nöten zu beten. Das ist eine Art zu beten. Aber wenn Gott dir dein Erbe zeigt, dann kannst du nicht mehr für deine Nöte beten. Deine Gebete kommen in eine neue Dimension. Du kommst in etwas hinein. Du bist mit Jesus zusammen. Du fängst an, den Nöten von Menschen zu begegnen, aufgrund dessen, was Gott dir gegeben hat. Das heißt, wenn du für eine Personengruppe berufen bist, musst du verstehen, dass Gott dich niemals berufen wird für eine Volksgruppe, ohne dass er dir auch die Mittel gibt, die du brauchst dafür. Sie sind dein Erbe. Vielleicht ist es auch die Stadt, wo du lebst, die Gemeinschaft, wo du lebst oder dein Arbeitsplatz. Und hier auf der Bühne ist eine Erbe für die muslimische Welt. Wir haben all das Geld im Reich Gottes, um diese Nation zu verwandeln. Na, ungefähr 47,5 Leute haben verstanden, was ich gesagt habe. Ich weiß, was gerade geschieht. Deine Sichtweise wird gerade angegriffen. Wisst ihr? Erwarte nicht, dass Gott nett da ist in dieser Weise. Er wird nicht kommen und dir einen netten Tee machen, weil er kein Engländer ist. Auch wenn wir ihn gerne als Engländer hätten. Er ist nicht so seltsam wie wir. Er wird nicht kommen und dir einen schönen Tee hinstellen und ganz lieb mit dir reden und sagen, oh, ich möchte wirklich dir deine Sichtweise verändern. Sondern er wird sagen, hey, das mache ich, kommst du mit hinein? Er wird dich in Situationen hineinführen, die erfordern, dass du deine Sichtweise veränderst. Er wird zu dir sagen, steh auf und geh. Geh einfach los und sag, was ich dir gesagt habe, ohne Widerrede. Oder wenn du möchtest. Saulus, er hat einen Brief vom Hohepriester, er hat Familien zerstört, Leute ins Gefängnis gesteckt, Leute geschlagen und er ist völlig überzeugt. Er war ein Theologe. Er hatte doch einen Abschluss, ein Degree. Er war ein Pharisäer unter Pharisäern. Er war ein Theologe. Er war überzeugt, dass das, was er tat, eine Mission Gottes war. Er ist auf dem Weg nach Damaskus mit diesen Briefen in der Hand. Und er plant alle Dinge, die er tun würde, wie er Gemeinden auseinandernehmen würde und so weiter. Und dann hat er eine Begegnung mit Gott. Und das war nicht so eine freundliche Begegnung. Plötzlich war da so ein helles Licht auf der Straße. Er fällt vom Pferd. Bist du mal vom Pferd gefallen? Das ist schmerzhaft. Nicht nur das, sondern er ist auch noch blind. Und er versteht überhaupt nicht, was passiert. Und er hört diese Stimme: Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und er sagt: Herr, wer bist du? Er sagt: Ich bin Jesus. Und das ist wie: Oh nein! Wirklich? Denn er war total überzeugt, dass er Gott diente. Ausgebildet von klein auf in der Schrift, ein mächtiger Theologe. Und er hat es voll verpasst gehabt in Bezug auf Jesus. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Theologen ich begegnet bin, die genau in den gleichen Fehler verfallen sind, die überhaupt keine Ahnung davon hatten, was das Reich Gottes wirklich ist. Also da ist ja nun blind. Könnt ihr das kurz vorstellen, euch mal vorstellen? Dieser Albtraum, in dem er sich gerade befand. In der einen Minute mit all seinen Leuten reitend: Wir werden die Gemeinden auseinandernehmen. Ein helles Licht, er fällt vom Pferd. Aua. Er war blind. Ich kann nicht sehen. Was ist los? Ich kann nicht sehen. Was ist los? Und dann hört er eine Stimme: Warum verfolgst du mich? Eine Stimme, die er nie zuvor gehört hat. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus. Und plötzlich kommt Panik auf ihn, aufgrund dessen, was er alles getan hatte. Die Bosheit, in der er gelebt hatte. Und plötzlich hat er überhaupt nicht mehr den Eindruck, dass alles richtig war, was er getan hatte. Sondern plötzlich realisiert, er hat Leute umgebracht, geschlagen, Familien zerstört. Er hat Gott verfolgt. Könnt ihr euch vorstellen, wie er sich fühlte? 3 Tage, er kann nicht schlafen, nicht essen. Er saß im Dunkeln und sein ganzes Leben war zu Ende. Und Gott hat seine Brille hinweggenommen und hatte ihm noch keine neue aufgesetzt. 3 Tage lang hat er ihm das Augenlicht genommen. Er sitzt im Dunkeln und er begreift gar nichts. Und dann kommt ein kühner Mann, Ananias, legt ihm die Hände auf. Und in Apostelgeschichte 9, dort steht: Als er für ihn betete, damit er gefüllt wurde mit dem Geist, öffneten sich die Augen. Und die Schuppen fielen von seinen Augen. Und er konnte sehen. Aber jetzt sah er Dinge, die er nie zuvor gesehen hatte. Und Gott führt ihn hinein in die Wüste und fängt an, ihm den gleichen Geist der Weisheit und Offenbarung zu geben. Und dann muss er seine ganze Theologie zurückgehen. An den Punkt, wo kommt denn Jesus da hinein? Und er las über den Messias. Und der hat immer sich überlegt: Wie konnte ich ihn denn verpassen? Und dann wird er seinen theologischen Weg zurückgeführt an den Punkt, wo er erkennt, wo es da diese Prophetien gab über sein Leben, die Begegnungen, die er hatte mit Gott. Seine ganze Geschichte verwandelt sich. Seine ganze Reise verwandelt sich. Und jetzt ist er nicht mehr der Hochangesehene von den Pharisäern, sondern er wird zum Erzfeind von ihnen. Sie fangen an, ihn zu versorgen, zu verfolgen. Seine Sichtweise wurde verändert. Und wir haben alle den Genuss gehabt, heraus, dass er eine andere Sichtweise bekam. Aus Saulus wurde Paulus, weil er eine andere Brille aufgesetzt bekam. Eine andere Brille verändert unsere Vision und wie wir Dinge sehen. Ich möchte euch sagen, es gibt keinen Mann, keine Frau in Iglo, der nicht eine Veränderung seiner Brille braucht, mehr als einmal eine neue Brille bräuchte. Die Veränderung seiner Sichtweise. Und so ist es wichtig, dass wir verstehen, wenn diese Veränderung unserer Sichtweise kommt, dann werden wir uns nicht gut fühlen dabei. Du wirst dich herausgefordert fühlen. deine Denkweise wird auf eine sehr nette Weise angegangen werden. Und du wirst dir selber begegnen, mit dir selber konfrontiert werden, mit deinen Denkweisen, die jetzt nicht mehr richtig sind. Du wirst Jesus auf eine andere Art und Weise sehen. Und dann musst du dich selber auf eine andere Art und Weise sehen. Und die Menschen, mit denen du reist, auf eine andere Art und Weise sehen. Und du musst verstehen, die Wichtigkeit des Reich Gottes hineinkommen wird in dein tägliches Leben und dein Lebensstil alles verändern wird. Wir werden alle auf diesem Weg der Veränderung aus unserer Komfortzone herauskommen, herausgenommen werden. Wie viele von uns verstehen dieses Denken, ich verstehe, warum ich jetzt durch die Dinge gehe, die ich durchgehe. Du verstehst jetzt, dass Gott deine Sichtweise am Verändern ist. Manche von euch, ihr seid hier drin und ihr denkt, ich weiß nicht, ob ich wirklich eine andere Sichtweise bekommen möchte, eine andere Brille. Der Heilige Geist wird dir die DVD nochmal vorspielen, als du gesagt hast, Herr, verändere mich. Und das ist wirklich wichtig für uns. Denn das ist ein Katalysator für uns, dass wir wirklich aufstehen als eine neue Person, einer neuen Identität, als jemand, der das Reich Gottes in dieser Welt auslebt. Und ich glaube wirklich, dass Gott alles revolutioniert, was wir sind und was wir tun. Und es wird normal sein für uns, zu verstehen, dass unsere Sichtweise sich verändert. Nicht, dass wir einfach eine neue Vision für den Dienst bekommen, sondern wir bekommen eine neue Vision davon, was das Reich Gottes wirklich ist. Eine neue Art und Weise, wie wir denken. Und es ist wichtig, durch diesen Prozess hindurchzugehen, damit unser Sinn erneuert wird. Und darüber werden wir morgen sprechen. Das Zeichen eines erneuerten Sinnes ist, wenn unsere Sprache sich verändert, wenn wir gemäß unserer neuen Sichtweise reden. Das war's schon. So viele prophetische Worte, die zusammenkommen in diesem Zeitfenster für uns. So viele Dinge, die Gott gesagt hat, die wir jetzt ergreifen. Das ist eine Zeit, wenn prophetische Worte aus unserer Geschichte hineinkommen in die Zukunft und in die Gegenwart und in die Zukunft. Wenn Worte aus dem von hinten nach vorne kommen, Dinge, die Gott zu uns gesagt hat, vor uns gesetzt werden, damit unsere Sichtweise sich verändern kann, gemäß dessen, was Gott sagt. Wir werden zu einem prophetischen Volk auf eine Art und Weise, wie wir es noch nie zuvor waren. Wir lernen, gegenwärtig in der Zukunft zu leben. Und das geschieht, weil all diese Worte in der Vergangenheit vor uns kommen, damit du siehst, wie Gott dich sieht und damit du Stück für Stück dich dahin begeben kannst. Wir werden anfangen, die Worte zu feiern, die Gott über uns gesagt hat. Wir werden anfangen, Leute zu sein, die das Wort ausleben, was Gott über uns gesagt hat. Und wir werden zu denen werden, die sagen, das ist das, was gesagt wurde. Er möchte, dass jeder von uns sagt, und dass wir dieses Lied über ihn singen. Wir sind in dem, was Gott zu uns gesagt hat. Das ist das, was Gott gesagt hat. Und unsere Zukunft entfaltet sich vor uns. Ein prophetisches Wort, was früher gesagt wurde und jetzt sich realisiert in unserer Mitte. Das ist das, was gesagt wurde. Deine Sichtweise wird verändert, oder? Dein Denken wird sich verändern. Deine Sprache wird sich verändern. Und wir werden uns dramatisch verändern. Das ist unsere Zeit. Gott vertraut uns. Und ich meine das ernst. Gott vertraut uns. Und das ist echt etwas Demütigendes. Und etwas Gewaltiges zur gleichen Zeit, etwas Paradoxes. Gott vertraut uns. Er ist nicht untreu um all das zu vergessen, was du für ihn gemacht hast. Er vertraut uns und deshalb öffnet er uns den Himmel. Deshalb verändert sich alles. Deshalb wirkt er an jedem von uns, in unseren Regionen, in unseren Lighthouse, in unseren, überall in den Nationen, wo wir sind. Er gibt uns eine neue Sichtweise darüber, wer wir sind in dieser Nation. Und wenn du diese Dinge siehst, die Gott dir zeigen will, dann fängt das Leben an, in dir zu wachsen. Du wirst zu einer anderen Person, zu einem anderen Menschen, zu einer anderen Frau, zu einem anderen Mann. Du wirst anfangen, anders zu beten, zu stehen, dich zu bewegen. Du denkst anders über Dinge. Du betest nicht mehr und wartest, dass Gott Dinge tun, sondern du betest und bewegst dich hinein in das, was schon passiert. Du wartest nicht auf Geld, sondern du erwartest das Geld und du bist da, wenn es dahin kommt, denn es ist dein Erbe. Und wir lernen, wie wir die Verheißungen Gottes, ja, darin leben können und sie nicht nur wiederholen. Und du lernst, deine Verheißungen sind deine Währung und die Währung muss ausgegeben werden. Gott hat dir ein Erbe gegeben, das ist so groß, du musst mindestens 150 werden, um das alles ausgeben zu können. Ich bin da wirklich ernst. Das meine ich ernst. Es ist so erstaunlich und so was Beschleunigendes, wenn wir aufwachen und die Herrlichkeit Gottes erkennen. Und dass wir erkennen, die Herrlichkeit Gottes ist ein Lebensstil. Was Gott in uns tut, das ist herrlich. Das kommt vom Himmel. Also sind wir hier. Und es ist wichtig, dass wir anfangen zu erwarten, dass die Herrlichkeit sich in unserer Mitte erweist. Gott wird gewaltige Dinge unter uns tun. Was ist, wenn wir ein Leben leben können, was total erstaunlich ist? Wenn für all die Dinge, die Gott tut, wir mindestens 10 Webseiten brauchen, um das alles zu erzählen. Dein Leben ist genauso groß wie der Himmel. Was wäre, wenn wir so groß sind wie die Wolke der Zeugen im Himmel? Was ist, wenn? Was wäre, wenn? Unsere Sichtweise verändert sich. Lasst uns das genießen. Wisst ihr, dieses nächste gewaltige Wirken Gottes wird vielleicht ein dramatisches Erwecken werden. Denn viele Leute werden aufwachen und sagen, ich bin 40 Jahre schon Christ, das habe ich noch nie gesehen. Ich wusste nie, dass das in der Bibel steht. Ich wusste, habe nie verstanden, dass Jesus das meint. Ich habe nie verstanden, dass das Leben so und so sein sollte. Wir werden krass aufwachen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir. Das sind erstaunliche Tage und das ist so ein Vorrecht und das ist so gewaltig, dass du uns herausgepickt hast. Dass du uns verwandeln willst in eine gewaltige apostolische Bewegung, die die ganze Welt durchdringt. Dass du uns ergreifen willst. Das ist so gewaltig. Dass all unser Leben sich verändert. Gruppen verändern sich, unsere Lighthouse verändern sich, Regionen verändern sich, Nationen werden auch Teil der Veränderung sein. Dass du in unser Leben kommst und in diese Bewegung hinein. Mit einem radikalen Erkennen dessen, was der Himmel ist. Was alles upgradet zur gleichen Zeit. Dass du derjenige bist, der in unserer Mitte bindet und löst. Und wir diejenigen sind, die da stehen und die Augen unserer Herzen geöffnet werden, die Dinge mit einer neuen Sichtweise zu sehen. Und so möchte ich einfach euch noch einmal die Gelegenheit geben, etwas Gutes zu tun, wenn du möchtest, dass Gott dir eine neue Sichtweise gibt und dir radikal die Sichtweise verändert, dann möchte ich, dass du aufstehst. Und du musst wissen, dass der Heilige Geist diesen Tag aufschreibt. Das wisst ihr doch, oder? Vater, danke. Wir geben dir die Erlaubnis in Jesu Namen, uns eine neue Brille aufsetzt, unsere Sichtweise veränderst. Ich gebe dir die Erlaubnis, dass du bitte meine Sichtweise veränderst. Ich möchte sehen, was du siehst. Ich möchte Jesus sehen, wie du ihn siehst. Ich möchte den Heiligen Geist so sehen, wie du ihn siehst. Ich möchte mich selber so sehen, wie du mich siehst. Ich möchte Eglo sehen, wie du Eglo siehst. Ich möchte für etwas leben, was weit über das hinausgeht, was ich jetzt erlebe. Ich möchte die Welt sehen, wie du sie siehst. Ich möchte die Schrift so sehen, wie du sie siehst. Ich will sie verstehen, so wie du sie geschrieben hast. Und ich möchte so reden, wie du reden würdest. Verändere meine Sichtweise. Verändere meine Sichtweise radikal, damit ich wirklich sehen kann, wer ich bin im Reich Gottes. Verändere meine Sichtweise. Verändere mich für immer. Herr, und was immer in meiner Lebensgeschichte geschieht, was immer sich entwickelt, egal wie die Straße meines Lebens sich verändert, Herr, nimm mich in eine andere Reise hinein. Öffne den Weg, wo es jetzt keinen Weg gibt. Öffne eine Straße für mich, einen Weg für mich, damit ich in den Nationen sein kann. Herr, und die, Herr, die wir Leiter auf dieser Plattform sind, öffne uns einen Weg in die Nationen hinein, da, wo wir verantwortlich sind. Öffne unsere Augen für diese Nation, zu sehen, was du tun möchtest, dass diese Vision uns ergreift, dass wir uns so finden wie Petrus, dass wir eine Linie überschreiten und eine Ebene hineingehen, die wir uns nie haben vorstellen können, aber die du vorbereitet hast. Herr, wir geben dir die Erlaubnis, uns in eine neue Ebene hineinzubringen, in neue Orte hinein, wo wir uns noch nie vorstellen konnten, dass wir da hineinkommen würden. Öffne unsere Augen, dass wir sehen. Und gib uns ein Denken, eine Mentalität und eine Sprache, die uns befähigt, das einzunehmen, was wir sehen, damit eine Realität daraus wird, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und wir bitten dich um all diese Dinge um Jesu Willen. Denn er verdient ein Volk, was so ist wie er. Ein Volk, was radikal sieht, wie er sieht. Herr, und ich danke dir, dass wir durch diese neue Sichtweise aus unserer Komfortzone herauskommen. Und deshalb hast du uns einen Beistand gegeben. Und ich bete, dass wir alle den Kuss des Heiligen Geistes spüren, seinen Beistand und die Beziehung mit ihm bauen. Und dass er all die Wehwehchen wegküsst. Er hilft uns, dass wir neu werden und erstaunlich werden. Und wir bitten dich, Herr, um Jesu Willen, um seinetwillen. Amen. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Einer seiner letzten Aussagen.